Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Nach der Lesung des ersten Bandes von ganz persönlich hören Sie nun im zweiten Band weitere kurze Betrachtungen, in denen Peter Malgo als Ausgangspunkt wieder Begebenheiten aus dem Alltag oder aus dem aktuellen Weltgeschehen nimmt, um auf den Kern, ja auf das Wichtigste zu sprechen zu kommen, das, was letztlich zählt im Leben, auf Jesus. Hören Sie heute den fünften Teil dieses immer wieder sehr persönlich werdenden Taschenbuches.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Evolution. Am 7. März 2010 haben die Amerikaner mittels einer Rakete das neue Weltraumteleskop Kepler ins All gebracht. Es soll nach bewohnbaren Planeten suchen und vor allem die Frage klären, ob es im Weltall noch andere Lebewesen gibt oder ob wir allein sind. Nur der Glaube an die darwinsche Evolutionslehre lässt diese Fragestellung überhaupt als zulässig erscheinen. Der stellvertretende Leiter der NASA-Wissenschaftsabteilung, Ed Weiler, sagte, Kepler werde Gewissheit darüber bringen, ob Planeten wie die Erde im Universum an der Tagesordnung seien oder nicht. Vielleicht sind wir auf der einzigen Erde. Ich denke, das wäre eine sehr schlechte Antwort, weil ich nicht in einem leeren Universum leben möchte, in dem wir das Beste sind, das es gibt, sagte er. Um diese Fragen zu klären, brauchen wir kein teures Weltraumteleskop, sondern lediglich unsere Bibel zu konsultieren. Die Bibel betont, dass es nur einen Gott gibt, der die ganze Schöpfung bewerkstelligte. Ganz klar kommt dies in Jesaja 44, Vers 6 zum Ausdruck. So spricht der Herr: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott. Es ist daher undenkbar, dass da irgendwo noch ein anderer Gott sein könnte. Es ist bezeichnend, dass manchmal von Himmeln Mehrzahl gesprochen wird. Ohne Zweifel wird uns damit die gewaltige Ausdehnung des Weltalls vor Augen geführt, so zum Beispiel in Nehemia 9, Vers 6. Herr, du bist's allein, du hast alles gemacht, den Himmel und aller Himmel mit allem ihrem Heer, die Erde und alles, was darauf ist. Demgegenüber wird die Erde immer nur in der Einzahl genannt. Sie ist in diesem riesigen Weltall die einzige Erde. Dass es nur eine bewohnte Erde gibt, zeigt sich auch darin, dass alles Handeln Gottes auf diese Erde ausgerichtet ist. Denn der göttliche Fokus ist auf uns Menschen, auf unser Herz gerichtet. Nebst dem Begriff Erde, der den räumlich klar definierbaren blauen Planeten meint, verwendet die Bibel oft auch das Wort Welt. Dieser Begriff ist weitergefasst und umfasst in seiner weitesten Auslegung das Universum bzw. das Weltall. Dass die Welt nicht mit der Erde gleichzusetzen ist, wird in Psalm 90, Vers 2 deutlich. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier ist ganz eindeutig das Universum gemeint. Im hebräischen Urtext steht dafür ein Wort, das Weltall bedeutet. Der Schöpfungsbericht zeigt ganz klar, dass wir tatsächlich die einzigen Lebewesen von menschlicher Natur und in diesem Sinn allein sind. Am Anfang lebte Adam buchstäblich ganz allein auf dieser einzigen Erde. Da sprach Gott der Herr: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. 1. Mose 2, Vers 18. Und er schuf Adam eine Gehilfin. Der Bibel zufolge wurden wir von Gott persönlich erschaffen, und zwar als das Beste, das es gibt. Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. 1. Mose 1, Vers 27. Der Mensch war die Krönung der Schöpfung. Bestätigt wird dies in 1. Mose Kapitel 5, Vers 1. Da Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes. Durch die Sünde verlor der Mensch jedoch das göttliche Antlitz und degenerierte. Wechseln wir zum Neuen Testament. Dort lesen wir in Johannes 3, Vers 16: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Im griechischen Urtext steht hier für Welt das Wort Kosmos. Es heißt somit nicht: Also hat Gott die Erde geliebt. Gott liebte alles, was er gemacht hatte, die gesamte Schöpfung. Doch sein Ziel war die Krönung der Schöpfung, den Menschen wieder seinem Bilde entsprechend zu machen. Dafür gab er seinen Sohn. Jesus ging nicht auf irgendeinen anderen Planeten. Er kam auf diese Erde. Er kam für uns Menschen. Das ist einmalig. Ja, wir Menschen sind allein in diesem Universum. Aber wir werden nicht allein bleiben, wenn wir einmal bei Jesus und seinen Heerscharen sein dürfen. Dann werden wir, wie es 1. Johannes 3, Vers 2 sagt, ihm gleich sein. Pandemie. Plötzlich tauchte dieses Wort in unserem Sprachgebrauch auf. Die von Asien kommende Gefahr der Vogelgrippe könnte sich zu einer Pandemie entwickeln, hieß es. Es kam nicht so weit. Danach hatten wir es mit der Schweinegrippe zu tun. Die Weltgesundheitsorganisation WHO löste einen Großalarm aus. Die Schweinegrippe könnte in eine Pandemie ausarten und ein Drittel der Weltbevölkerung bedrohen. Dies könnte laut Experten bereits in den nächsten Monaten geschehen. In Japan wurden vorsorglich über 1000 Schulen geschlossen. Zum Teil wurden die Menschen auch aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Und wenn immer möglich, sollten sie Gesichtsmasken tragen. Das Szenario, dass ein Drittel der Menschheit betroffen sein könnte, lässt uns an die apokalyptische Beschreibung in Offenbarung 9 denken. In den Versen 15 und 18 ist die Rede davon, dass der dritte Teil der Menschen ihr Leben verlieren wird. Was wir jetzt erleben, sind Vorboten, wie sie in Matthäus 24, Vers 7 beschrieben werden. Und werden sein Pestilenz und teure Zeit und Erdbeben hin und wieder. Der Arzt, der die Bewohner unseres Seniorenzentrums betreut, erklärte uns unlängst, es sei hundertprozentig sicher, dass eine Pandemie, eine weltweite katastrophale Seuche kommen und Millionen von Menschen dahinraffen werde. Sicherlich, wir werden unser Heil in Jesus Christus deswegen nicht verlieren, aber wir werden großen Schaden erleiden. Der augenfälligste Schutz gegen die Schweinegrippe ist die Gesichtsmaske bzw. der Mundschutz, der die gegenseitige Ansteckung verhindern soll. Denn es ist erwiesen, dass die größte Ansteckungsgefahr vom Mund ausgeht, durch Tröpfcheninfektion. Genauso läuft es in unserem christlichen Leben ab. Was wir mit unserem Mund anrichten können, ist unvorstellbar. Unser Herr Jesus greift dieses Problem in Matthäus 15, Vers 11 auf. Nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Jakobus beleuchtet diesen Punkt im dritten Kapitel seines Briefes ebenfalls. Wir lesen dort in Vers 2: Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Nur wenn jemand seine Zunge im Zaum halten könnte, wäre er ein vollkommener Mensch. Wie ist das bei uns? Was kommt aus unserem Mund? Jakobus deckt noch mehr auf. In Vers 8 heißt es: Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Die Zunge ist nicht nur voll tödlicher Grippeviren. Vers 9 bis 10 sagt: Mit ihr loben wir Gott den Vater und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Und dann fährt Jakobus ermahnend fort, das soll nicht so sein, meine Brüder. Es gibt einen göttlichen Schutz, sozusagen einen Mundschutz. Diesen möchte ich Ihnen ans Herz legen. Er besteht zum einen aus Gebet, zum anderen aus Gottes Wort. In Psalm 141, Vers 3 betet David, Herr, stelle eine Wache an meinen Mund, bewahre die Tür meiner Lippen. Und in Josua 1, Vers 8 steht die Aufforderung, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Gibt es ein Leben danach? In großen Lettern auf der Titelseite einer Wochenzeitschrift geschrieben, sprang mir diese Schlagzeile ins Auge. Sogleich dachte ich an das wirkliche Leben danach, das Leben nach dem Tode im Jenseits. Doch die Titelgeschichte hatte einen anderen Fokus. Es ging um die Frage, ob die Gewinner eines Music-Star-Wettbewerbs nach einem glamourösen Jahr wieder zu einem normalen Leben zurückfänden oder nicht. Es gibt hierzulande immer mehr Wettbewerbe und dies nicht nur im Sport, wo es um echte Leistung geht, auch nicht nur um das angebliche beste musikalische Talent. Der schönste Mann, Mr. Schweiz, wird erkoren und auf den Thron gehoben und natürlich bekommt auch die schönste Frau, Miss Schweiz, ein Krönchen aufgesetzt und bekommt erst noch die Chance, Miss Universum zu werden. Das Fernsehen begleitet das ganze Auswahlverfahren, welches sich oft über mehrere Wochen hinzieht. Das Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit beleuchtet erbarmungslos die privatesten Zonen. Und dann, was kommt dann? Nach diesem einen Jahr? Gibt es ein Leben danach? Hat dieses Leben danach noch einen Sinn? Interessanterweise berichtet die Bibel auch von einem Auswahlverfahren, bei dem einer nach dem anderen antreten muss, ohne jedoch zu wissen, worum es geht. Doch nicht ein Moderator oder ein Showmaster, wie wir heute sagen würden, leitet diese Wahl, sondern Samuel, ein Priester und Prophet des alten Bundes. Und nicht die Zuschauer, die dabei stehen, sind an der Wahl beteiligt, sondern es ist Gott selbst, der Samuel anleitet und zunächst spricht, der ist es nicht. Und dann schließlich, der ist es. Der Ort, wo dieses stattfindet, ist auch nicht eine Theaterbühne oder ein Fernsehstudio, sondern eine Stätte, wo ein Opfer dargebracht wird, wo man sich reinigt und heiligt. Samuel muss Vater Isai ins Vertrauen gezogen haben, dass er einen seiner Söhne erwählen und zum König über Israel salben würde. Denn einer nach dem anderen tritt nun vor Samuel. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass sich die Söhne zurechtmachten, frisch gekleidet waren und gut aussahen. Da kommt der Erste. Es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte, gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. 1. Samuel 16, Vers 6. Doch es war nicht die Wahl Gottes. In Vers 7 steht dann, aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. So präsentiert sich einer nach dem anderen, bis schließlich David, der Jüngste, vom Feld geholt wird und vor Samuel tritt. Und dieser war es, der zum König gesalbt werden sollte. Es heißt in Vers 7, er war rötlich, mit schönen Augen und gutem Aussehen. David wurde sozusagen Mr. Israel, und sogleich wurde David vom Geiste des Herrn erfüllt. Vers 13 sagt, der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Von da an war das Leben Davids total anders, auch wenn es durch Höhen und Tiefen ging. Er wandelte in Wahrheit und Gerechtigkeit vor Gott. Dieses Zeugnis stellt ihm Salomo in 1. Könige 3, Vers 6 aus. Das war Davids Leben danach. Und es war nach einem Jahr nicht schon wieder zu Ende. Es war nie wieder wie zuvor. Das Gleiche erlebten wir, als wir Christen wurden. Zum Zeitpunkt, als wir uns Gott stellten, als wir den Ort des größten Opfers aufsuchten, Golgatha, und Ja sagten zu Jesus. Da schaute sich Gott das Innerste unseres Herzens an. Da sagte Gott, der ist es, dem gebe ich die königliche Würde, das königliche Priestertum. Er erfüllte uns mit seinem Geist und wir wurden wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Seither gibt sein Geist in unserem Herzen Zeugnis, dass wir wiedergeboren sind. Christen sind von Gott zum ewigen Heil erwählt. Ja, für Christen gibt es ein Leben danach, das ewige Leben. Lasst uns wie David mit aufrichtigem Herzen vor Gott wandeln, um der göttlichen Bestimmung gerecht zu werden. Weil sie es sich wert sind. Mit dieser Aussage unterstreicht ein Kosmetikunternehmen seine Fernsehwerbung. Die Variante, weil wir es uns wert sind, appelliert ebenso an das Selbstwertgefühl. Das liegt ganz offensichtlich im Trend, denn es gehört zu einem zentralen Thema unserer Gesellschaft, Selbstverwirklichung. Die Bibel spricht auch von einem Wertsein. Allerdings haben diese biblischen Aussagen immer einen Bezug zur Zukunft, zur Ewigkeit. Demgegenüber rückt dieser Anbieter von Hautpflegemitteln das Jetzt, die Gegenwart in den Vordergrund. Die Zukunft wird ausgeblendet. Ich bin 70, nicht schlecht, oder? Sagt die strahlende Frau, die für diese Produkte wirbt. Nur, was ist, wenn diese Frau mal 80 wird und die Falten doch kommen? Vielleicht kann sie dann nur noch sagen, weil ich es mir wert war. Es ist eine ganz typische Masche der Industrie, unsere Wünsche, unser Trachten auf das Jetzt auszurichten. Kunden werden mit der Freude am Jetzt angelockt. Schön aussehen, bequem wohnen, ein tolles Auto fahren, eine renommierte Automarke wirbt. Freude ist das, was uns bewegt. Freude ist BMW. Und das alles, weil wir es uns wert sind. Sicher, wir dürfen das alles genießen, aber wenn uns das Gegenwärtige mehr wert ist als das Zukünftige, dann liegen die Prioritäten falsch. In Apostelgeschichte 13, Vers 46 hat Paulus es mit Menschen zu tun, die das Erlösungswerk Jesu Christi nicht akzeptieren. Er muss ihnen sagen, euch musste zuerst das Wort Gottes gesagt werden. Nun ihr es aber von euch stoßet und achtet euch selbst nicht wert des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Es gibt Christen, die die Auffassung vertreten, so wie Gott Menschen zum ewigen Leben berufen habe, habe er auch Menschen zur ewigen Verdammnis berufen. Demnach gäbe es also Menschen, die von Gottes wegen des ewigen Lebens nicht wert wären. Die steht jedoch im krassen Widerspruch zur oben zitierten Feststellung des Paulus und anderen biblischen Aussagen, wonach Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4, Johannes 3, Vers 16. Es ist nicht Gott, der den Menschen als nicht wert erachtet, das ewige Leben zu erhalten, sondern der Mensch selbst. Wenn jemand mit welcher Begründung auch immer sich des ewigen Lebens als nicht wert erachtet, indem er die Erlösung ablehnt, Muss das für unseren Herrn Jesus unendlich traurig sein, der ausdrücklich für alle Menschen bezahlt hat, der alle Menschen so sehr wertgeachtet hat, dass er sein Leben für sie dahingab? Es ist ganz klar das Ziel unseres Herrn, dass wir uns Ewigkeitswerten zuwenden. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Kolosser 3, Vers 2. Denken wir dabei auch an seine Worte in Matthäus 6, die Verse 25 und 26. Sorget nicht für euer Leben. Sehet die Vögel unter dem Himmel an. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? In Jesaja 43 spricht Gott zu dem wiederhergestellten Israel die ergreifenden Worte: Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Weil du so wert bist vor meinen Augen geachtet, musst du auch herrlich sein. Und ich habe dich lieb. Vers 1 und Vers 4. Das gilt auch uns. Er hat uns erlöst und will uns dazu führen, dass wir als Glieder seines Leibes herrlich werden. Epheser 5, Vers 27. Ja, er will uns dasselbe zurufen, das er Daniel zurief in Daniel 9, Vers 23. Du bist lieb und wert. Ist das nicht Grund genug, unseren Wandel hier auf Erden zu überprüfen? Verhalten wir uns unserer Berufung entsprechend würdig? Wird der Herr das, was er in Offenbarung 3, Vers 4 über Sardes sagte, auch über uns sagen können? Doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben, und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Möge Gott uns Gnade geben, diese Lebenshaltung einzunehmen bzw. zu bewahren, sodass wir einst vollen Lohn empfangen dürfen. Gescheitert. Haben Sie zu Beginn des neuen Jahres gute Vorsätze gefasst? Vielleicht ist da eine schlechte Angewohnheit, von der Sie sich trennen wollen. Paulus hatte sich offensichtlich irgendwann in seinem Leben auch etwas vorgenommen, doch er musste dann erkennen und bekennen, dass er kläglich gescheitert war. Und es kann sehr wohl sein, dass auch Sie, wie Paulus in Römer 7, Vers 24, dann ausrufen: Ich elender Mensch! Die ersten paar Wochen mögen Sie vielleicht noch überwinden, aber dann werden Sie auf einmal feststellen: Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Römer 7, Vers 19. Dieser Kampf der beiden Naturen spielt sich in uns allen ab. Bei den einen ist das nicht so ausgeprägt, bei den anderen dagegen sehr. Das Negative im Menschen will immer wieder hervorbrechen und uns beherrschen. Das ist das Gesetz der Sünde, das in unseren Gliedern wohnt, sagt Römer 7, Vers 23. Es ist jedoch ein großer Trost zu sehen, dass Paulus nicht in diesem Zustand bleiben musste. Er schildert uns seine Erfahrung, um darzulegen, dass wir den Kampf gegen die innewohnende Sünde aus eigener Anstrengung niemals gewinnen können. Am Schluss von Römer 7 und weiter in Kapitel 8 zeigt er dann auf, wie er frei geworden ist, nämlich durch die Erlösung, die Jesus Christus angeboten hat. Die Inanspruchnahme seines Erlösungswerkes unterliegt dem Gesetz des Geistes. So lesen wir in Römer 8, Vers 2: Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Paulus lässt dies auch die Galater wissen. Wir lesen in Galater 5, Vers 16: Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Nun werden Sie vielleicht fragen, wie das denn ganz praktisch mit den guten Vorsätzen fürs neue Jahr gehen soll, mit dem Ablegen von schlechten Gewohnheiten. Denn es ist klar, dass es in der Nachfolge Jesu darum geht, falsche Gewohnheiten abzulegen. Gleichzeitig aber sollten sie sich neue Gewohnheiten aneignen, die zu einem Leben mit Christus gehören. Unser Herr Jesus schildert in Matthäus 12, Vers 43 und die folgenden Verse die Wertlosigkeit der Selbsterneuerung. Es geht dort um einen Menschen, von dem ein unsauberer Geist ausgefahren ist. Doch dieser Mensch versäumte es, sich durch den Geist Jesu Christi erneuern zu lassen. So war sein Herz leer und die unsauberen Geister kehrten zurück und es wurde ärger mit ihm als zuvor. So wird es auch einem Menschen ergehen, der zum Jahreswechsel seine Laster aufgeben will. Wenn er das entstandene Vakuum nicht mit anderem füllt, wird er schnell wieder fallen. Möglicherweise noch tiefer. Nur zu sagen, ich unterstelle mich jetzt dem Gesetz des Geistes, reicht nicht. Es geht vielmehr darum, dem Wirken des Heiligen Geistes, der uns umgestalten will, in unserem Herzen Raum zu geben. Dem Geiste Gottes mehr Raum zu geben, bedeutet ganz praktisch, uns gewisse Gewohnheiten anzueignen. In erster Linie geht es um das regelmäßige Lesen der Bibel. Denn es ist unbedingt nötig, dass wir uns ganz bewusst in den Einflussbereich des Wortes Gottes stellen. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, jeden Morgen eine gewisse Zeit in der Bibel zu lesen. Denn Gott spricht durch die Bibel zu uns. Eine weitere wichtige Gewohnheit ist das regelmäßige Gebet. Durch das Gebet reden wir mit Gott. Wir haben es uns als Brüder in unserem Missionswerk zum Beispiel zur Gewohnheit gemacht, uns dreimal am Tag zum gemeinsamen Gebet zu treffen. Aber auch das Gebet im stillen Kämmerlein, das einsame Gebet, sollte eine Gewohnheit sein. Durch das Lesen der Bibel und das Gebet wird der Geist Jesu Christi zunehmend in uns wirksam. Unser Herr Jesus ist uns auch in dieser Hinsicht ein großes Vorbild. In Lukas 22, Vers 39 und die folgenden Verse lesen wir, dass er sich das Beten zur Gewohnheit gemacht hatte. Er ging hinaus nach seiner Gewohnheit an den Ölberg und kniete nieder und betete. Auch von Daniel wissen wir, dass er die Gewohnheit hatte, dreimal am Tag vor dem offenen Fenster zu beten. Dadurch erhielt er eine ungeahnte Vollmacht. Auch wir dürfen Glaubenssiege erleben, wenn wir beten.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den 5. Teil des Taschenbuches Ganz persönlich, Band 2 von Peter Malgo.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.